Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Willkommen zu einer neuen Folge von «Schule im digitalen Wandel». Mir gegenüber habe ich einen spannenden Gesprächsgast. Magst du dich gerade selber vorstellen?
Mein Name ist Remy Wappenzeller. Ich bin eine ehemalige Schulleiterin und tue mich leidenschaftlich dafür einsetzen, dass die Schule die Persönlichkeitsentwicklung systematisch fördert. Und zwar nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern, sondern auch bei den Lehrpersonen.
Du hast ja angefangen in der Physik an der ETH. Und wie kommt es jetzt dazu, dass jemand aus dem Fachbereich in die Bildung hineinrutscht?
Es ist so, dass an der ETH neben der Forschung hat jeden Assistent, jede Assistentin hat auch noch einen zweiten Job. Und meinen ist es gewesen, dass ich das Praktikum für Fortgeschrittene betreuen. Und in dieser Funktion habe ich dürfen Settings entwickeln, wo die Studentinnen und Studenten an ihre Grenzen gebracht haben. Dass sie haben müssen Sachen ausprobieren und testen, die sie noch nie gemacht haben. Das hat sie sehr gefordert. Und dann habe ich mich dafür begeistert, herauszufinden, was kann ich machen dafür, damit sie die Angst können überwinden können und außerordentliche Leistungen dann zeigen. Und diese Begeisterung ist dort geboren und hat mich mein Leben lang begleitet.
Da habe ich natürlich gerade eine Nachfrage, und zwar die Sachen, die sie dann haben müssen ausprobieren, wo du gesagt hast, mach es mal. Hast denn du die selber vorher ausprobiert oder hast du sie ausprobieren lassen und dann etwas daraus gelernt?
Ja, weißt du, bei diesen Geräten, die wir dort hatten, das sind so hochkomplexe, extrem teure Sachen gewesen. Die ersten Laser überhaupt, das wäre einfach fahrlässig gewesen, wenn man gesagt hätte, einfach, ja, probieren mal, oder?
Ja.
Also, ich kann müssen eben, das ist auch ein Teil gewesen von dem Setting. Was ist meine Verantwortung? Wo muss ich das eingrenzen? Und wo kann ich Freiheit lassen? Oder die gleiche Frage hast du dann auch als Primarlehrer jeden Tag, oder?
Ja, natürlich. Du bist jetzt aber ja natürlich von der Physik dann irgendwann in Pädagogik, Didaktik hineingerutscht und bist mal noch Rektorin gewesen, an der Klosterschule in Diesentis etc. Magst du ein bisschen erzählen, wie du zu dem gekommen bist?
Ja, ich glaube, man kann mich nicht verstehen, wenn man nicht weiß, was in den 8 Jahren an der Stadtschule passiert ist. Als ich ganz junge Lehrerin war, habe ich zweimal einen Suizid von einer Schülerin erlebt. Und das hat mich extrem geprägt, weil mit so etwas rechtest du ja gar nicht, oder? Wenn du begeistert anfängst, Schule gehen, denkst, konzentrierst dich voll auf den Unterricht und deine Lektionen, bringen dich denen das und das am besten bei und dann peng so etwas. Und Gott sei Dank bin ich beide mal nicht Klassenlehrerin gewesen, aber trotzdem, es hat mich einfach erschüttert, wie wir als Schule nicht in der Lage gewesen sind, zu spüren, wie schlecht es dieser Schülerin geht. Wir haben es nicht gemerkt, wir haben es nicht angesprochen. Wir haben es auch nicht gut aufgearbeitet. Wir sind alle überfordert gewesen. Und gut, das erste Mal nachher denkst du, okay, ja, kann passieren. Es ist aber ein Einzelereignis und kurz darauf haben, also vielleicht 2, 3 Jahre, ich weiß es nicht mehr genau, hat es dann nochmal einen Suizid gegeben. Und dann hat es bei mir irgendwie Klick gemacht. Da habe ich gedacht, ich kann nicht mehr einfach so weitermachen. Ich kann einfach so Physik unterrichten und denken, ja, kommt schon gut. Und denke, es gibt Sachen, die viel, viel, viel wesentlicher sind als mein Fachunterricht. Und die werde ich irgendwie auch mitgeben, den Schülerinnen und Schülern, damit sie einfach mehr vom Leben haben. Und ich habe darum gekündigt, nach 8 Jahren, und habe ein Setting gesucht, wo einfach mal ganz anders ist, wo man kann mehr vermitteln als nur das Fach. Und habe darum ein Jahr Zeit gehabt, um wirklich ganz viele Schulen zu besuchen. Ich habe auch St. Michael in Zug besucht und eine gute Schule gefunden damals. Und so viel war so ähnlich gewesen. Und da habe ich lange gebraucht, bis ich dann die École d'Humanité gefunden habe. Und da bin ich nochmal auf die Welt gekommen. Und ich bin dann 8 Jahre dort arbeiten mit. Du arbeitest dort natürlich mit deiner Familie, oder? Das war auch noch gerade nochmal eine Herausforderung gewesen. Und ich bin dort habe ich das Gefühl, ich habe keine Ahnung von Pädagogik. Also, wo ich angefangen habe, bin ich eigentlich eine erfahrene Lehrerin gewesen, mit 8 Jahren Unterricht und das Gefühl gehabt, ich habe alles im Griff, oder? Es läuft, meine Schüler sind zufrieden, alle kommen gerne in den Unterricht, die Leistung stimmt. Und dann merkst du, Moment. Dort haben wir keine Noten gehabt. Dort haben wir Jahrgangsdurchmischung gehabt, aber nicht nur 2, 3 Jahrgänge, sondern alles, 6. Klasse bis Matura, alles miteinander. Wir haben primar alles gemischt. Und das denkst du, das geht ja gar nicht. Also das sind, es hat einfach mein Horizont, mein pädagogischer Horizont ist wie explodiert dort. Und ich habe wie frisch angefangen und alles, was ich über Pädagogik weiss, das kommt von dort. Zu merken, wie viel Verantwortung die Schülerinnen und Schüler können übernehmen, wenn man das entsprechende Setting hat. Das ist so, was mich so prägt hat, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt anders machen. Und dann nach 8 Jahren habe ich gemerkt, so, jetzt fühle ich mich reif. Jetzt kann ich meine eigene Schule haben. Und da habe ich dann eine Führungsausbildung gemacht und bin dann das erste Mal in Disentis gewesen. Dort habe ich dann das Internat vor allem neu positioniert. Und dann habe ich die unglaubliche Chance bekommen, für eine bestehende Primarschule eine Oberstufe aufzubauen. Dann habe ich gedacht, so, jetzt packe ich da alles, was ich erlebt habe, an Verantwortung, an moderne Pädagogik, so, wie man das in einer Tagesschule statt in einem Internat kann machen kann. Ich habe natürlich auch viele Fehler gemacht am Anfang, aber schlussendlich, was da gewachsen ist, habe ich das Gefühl gehabt, das kann ich nicht für mich behalten. Da muss ein Buch darüber geschrieben sein, damit die anderen nicht nochmal 30 Jahre lang suchen, bis sie einen Leitfaden haben, um zu wissen, wo sind die Hebel, wo funktioniert.
Ich glaube, auf das Buch werden wir nachher noch sprechen. Ich habe jetzt, gell, du redest mir auch ein bisschen zu der Seele aus. Übrigens bin ich am St. Michael gewesen, also ich weiß ein bisschen, von was du redest. Schule ohne Noten und wirklich so ein bisschen schauen auf die Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen auch eingehen. Ich komme aus dem Altersdurchmischten lernen. Also ich bin jetzt wieder in einer Jahrgangsklasse, weil sich's da irgendwie so ergeben hat die letzten Jahre. Aber ich habe ja total beipflichtet, den Sachen, die du jetzt so ein bisschen angedeutet hast, dass die funktionieren und dass die ganzen gute Sachen sind. Ich merke aber einfach immer wieder, wenn du kannst gewisse Sachen wie einfach nicht umgehen. Du kannst zum Teil nicht direkt schon zu oberst oben einsteigen mit dem Anspruch. Ich habe einfach auch festgestellt, der Prozess, den muss man für sich zum Teil auch selber machen. Und der Weg, der dauert ja zum Teil länger. Und jetzt würde es mich immer so ein bisschen interessieren, du bist jetzt auf diesen Disco oder du hast dann später auch gesagt, eben, du hättest es auf Tagesschule ummünzen und so. Was hast du angetroffen und was hast du geändert?
Ich habe sehr ängstliche Eltern angetroffen. Das Team, kein Problem. Also, alle Feuer und Flamme, hey, komm, dann machen wir etwas. Aber die Eltern, und das ist mein Lernprozess gewesen dann. Am Anfang bin ich noch nicht auf Kooperation aus, mal ganz ehrlich gesagt. Ich habe einfach gefunden, oh nein, die nerven. Die sollen uns doch einfach vertrauen. Und das ist mein Lernprozess gewesen, mein persönlicher. Zu merken, du kannst Vertrauen nicht einfach voraussetzen. Das musst du dir brutal erwerben. Und auch zu realisieren, die Eltern sind zu Recht auch unsicher. Sie tragen die volle Verantwortung für ihre Kinder. Und dass sie da einfach vorsichtig sind mit dem Experiment, das kann ich verstehen. Und das hat dazu geführt, dass ich von meinem Ideal dann zurückbuchstabiert habe und einfach das gemacht, wo ich das Gefühl hatte, das ist für Eltern tragbar, das ist einsichtlich, also das können sie wirklich nachvollziehen, dass es eine Verbesserung gibt für ihr Kind. Und der Rest, wie zum Beispiel das altersdurchmischte Lernen, habe ich dann im Schulischen weggelassen, aber im Pädagogischen behalten. Und das ist, glaube ich, das Spezielle, einfach der realistische, pragmatische Mittelweg zwischen dem Ideal und dem, was man wirklich machen kann.
Was hast du denn wirklich konkret können machen? Kannst du ein paar Beispiele sagen?
Also zum Beispiel, dass bei uns haben die Schülerinnen und Schüler alle Regelübertretungen selber geregelt. Also wenn zum Beispiel bei Mobbing, bei Vandalismus, bei Konflikt, das haben immer die Schüler in einer doppelten Organisation, also wir hatten Respektlotsen, wo die Schüler im Alltag unterstützt haben. Und wir haben aber auch Friedensrichterinnen und Friedensrichter gehabt, die dafür gesorgt haben, von mir delegiert, dass sie die Sachen einschätzen, wie geht man damit um, und dafür gesorgt haben, dass man die Kinder, die sich durch das Verhalten aus der Gemeinschaft ausgeschlossen haben, wieder integriert. Also sie haben sie dann zurück begleitet, indem sie zum Beispiel gesagt haben, look, wenn du so etwas kaputt machst, du hast uns andere Mitschüler damit so geschadet, wir haben eigentlich keine Lust mehr, mit dir zusammen zu arbeiten, weil du machst unser Zeugs kaputt. Und jetzt, was könntest du jetzt machen, damit wir wieder Lust haben, mit dir zusammen eine Gruppe zu sein? Also das ist so sehr, sehr vereinfacht der Ansatz gewesen, den sie verfolgt haben. Natürlich haben wir sie ausgebildet und was sind die Möglichkeiten und so weiter. Und das haben die selbstständig mit den Eltern dann verhandelt. Sie haben die Eltern informiert, ihr Kind hat das und das gemacht. Da bin ich als Schulleiterin nicht mehr involviert gewesen. Wir haben die Eltern da mitgenommen in den Prozess, dass wir gesagt haben, das übernehmt bei uns Delegierte, Legitimierte von der ganzen Schulgemeinschaft, die sie gewählt haben, weil sie sie als sehr fair, sehr verantwortungsbewusst wahrnehmen. Und so Role Models, oder? Vorbilder für alle. Und sie haben dann die Eltern informiert, ihre Kinder haben das und das gemacht, aber keine Sorge, wir sind für sie da. Er hat sich jetzt den Respektlosen ausgewählt, um ihn begleiten durch den Prozess. Und das wird so und so vorgehen.
Da hat kein Widerstand gegeben von den Erwachsenen.
Natürlich ist am Anfang, wir haben natürlich das super müssen einführen mit den Eltern. Sagen, hey, ihr werdet vielleicht einmal ein Telefon bekommen. Und am Anfang ist es natürlich häufig, also das erste Jahr, kannst du dir vorstellen, immer wieder bei mir das Telefon war, was ist jetzt da los? Also sie hat es zwar gehört, aber die Angst ist natürlich riesig, was passiert jetzt mit meinem Kind, oder? Und da habe ich natürlich viel Beruhigungs- und Vertrauensaufbauarbeit müssen leisten, sagen sie, ich bin im Hintergrund. Wenn die Kinder das Gefühl haben, irgendetwas ist heikel, dann bin ich immer für sie da. Ich treffe sie jede Woche eine halbe Stunde, um zu schauen, was läuft. Und wenn sie konkret Angst haben, können sie mir jederzeit auch anrufen, also bis das dann wirklich funktioniert hat. Und dann nach 2, 3 Jahren ist es ein Selbstläufer gewesen. Das war irrsinnig gewesen, wie die Kleinen auch, fast die Jüngeren, auf die Grossen raufgeschaut haben. Wenn du zum Beispiel eine Klasse gehabt hast, wo Mädchen gegen Jungs gewesen sind. Oder eine Klasse, wo besonders Siebklässler, die lieben so Fluchwörter. Oder Sechst- oder Fünftklässler. Ja, dann haben sie eine Klassenintervention gegeben, nicht von uns Erwachsenen, sondern von 9., 10. oder 11. Klässler, wo gerade die das den Fall schon behandelt haben, sind dann in die Klasse. Die Klassenlehrperson ist dabei gewesen, aber nicht gestaltend, sondern nur als Begleitung. Und ich sagte, das ist, wenn das in einer Schule eingeführt ist, das ist eine unfassbare Entlastung für die Lehrpersonen. Das kannst alles delegieren, das machen die alles. Und das ist das, was ich nenne, so die indirekte Pädagogik. Oder? Die direkte Pädagogik ist, wenn du im Gang stehst, präventiv, still, als Präsenz zeigend, um vorbeugen, dass es ein Problem gibt bei der Garderobe, oder? Das ist direkte Pädagogik. Oder wenn du eingreifst in einem Konflikt, oder wenn du einem Kind hilfst, Ordnung zu haben, oder? Das ist alles direkte Pädagogik. Und das ist sehr wirksam. Aber wir sind einfach blind im Alltag für die mindestens so wirksame indirekte Pädagogik, wo eben über das Vorbild durch andere Mitschüler, Mitschülerinnen aus der Klasse, aber auch aus älteren Jahrgängen funktioniert und wie man das kann einer Schule gestalten kann, damit das von alleine läuft.
Ich kenne das Prinzip von jetzt, wenn man noch ein anderes Feld auftönt, vor allem halt so, wie helfen wir einander im Unterricht, beziehungsweise über den Unterrichtsgegenstand, oder? Ich habe im ADL jetzt auch, als in meiner jetzigen 5. Klasse, immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn sie es untereinander klären, du musst dann schon manchmal ein bisschen reinstehen, um zu schauen, ist es fachlich noch ein bisschen richtig und so. Aber sie können es meistens viel besser als ich. Da muss ich ganz ehrlich sagen.
Absolut, bin voll bei dir.
Also, und das funktioniert auch nicht immer. Man kann ihnen auch nicht alle Verantwortung immer abgeben, besonders bei Kindern, die besondere Bedürfnisse haben. Da muss man manchmal genauer anschauen. Aber manchmal, im Gegenteil, ist es gescheiter, wenn sie es dann untereinander klären. Da.
Hast du noch
Jetzt.
ein anderes Beispiel?
Ja, sehr gern.
Ich schaue einfach, was am meisten Entlastung gebracht hat, oder? Am Anfang ist Horror gewesen, Klassenlager wollte niemand gehen, weil da schlafst du nicht, du musst immer schauen, dass es nachts einfach kein Chaos herrscht und so. Und Das haben unsere Schülerinnen und Schüler übernommen. Also, die Respektlosen haben das Lager im Voraus besprochen. Wo sind die kritischen Punkte und was machen wir präventiv dagegen? Dann haben sie angeschaut, welche Kinder sind gefährdet, dass sie zum Beispiel dort alleine bleiben, weil sie nicht beliebt sind. Und was machen wir dagegen? Wer nimmt sich dem Kind an, oder? Also, das ist sonst das, was wir auch noch machen müssen in einem Klassenlager. Das haben sie uns alles abgenommen. Und wir haben seitdem nicht einmal irgendein Alkohol oder Rauchen oder irgendwelche Mobbing-Geschichten im Lager gehabt. Passé. Und wenn du so Sachen erlebt hast, dann denkst du, Himmelssterne, wieso haben wir das nicht schon vor 20 Jahren gemacht?
Kommen wir mal zum anderen Teil. Du hast eben ein Buch geschrieben, Level Up, mit den Kolleginnen und Kollegen, wo es wirklich darum geht, wie kann man die Sachen, die du jetzt gerade als Beispiel erzählt hast, auch machen, in einzelnen Schritten. Also du hast so einen Ist-Zustand, den man könnte erreichen und dann wirklich konkret auch einen Fahrplan, woher das man mitgeht, mit weiterführender Literatur. Und mir ist wie, sind wie so zwei Sachen aufgefallen im Buch. Das eine ist eben so ein das Thema Verantwortung, wo jetzt du auch in diesen Beispielen angesprochen hast, und das andere ist Leistungsorientierung. Und ich glaube, heutzutage hört man viel, nicht nur in der Presse, auch in der Pädagogik immer den Satz, sie leisten weniger, ihre Leistungen sind tiefer. Und magst du vielleicht einmal ein Beispiel geben, wie schaffen wir es, zum Kind und die Jugendlichen A, zu motivieren und B, sie zu besseren Leistungen zu bringen?
Also für mich ist der Schlüssel zu der Leistungsorientierung über die gegenseitige Unterstützung. Sobald klar wird, dass ich jederzeit, wenn ich anstehe, jemanden habe, den ich fragen kann, dann kommt die Leistung wie automatisch. Oder die Leute sind einfach blockiert, Erwachsene wie Kinder. Wenn sie das Gefühl haben, das schaffe ich jetzt nicht, das ist jetzt eine Nummer zu gross. Dann kommt die Verweigerung oder das Prokrastinieren, da geht einfach nichts. Und sobald es völlig normal ist und Alltag ist, dass man einander gegenseitig unterstützt, da kommt ein Lerneifer und sagt, ja, also, wirklich, nein, wie funktioniert das? Und da werden viel mehr Fragen gestellt und dadurch wird eigentlich eine Situation vorweggenommen, wo wir in der Arbeit ständig haben. Ich meine, wenn du ein grosses Büro hast, also, wenn du die heutige Arbeit anschaust, die funktioniert nur so. Du kannst nur als Team arbeiten. Du kannst gerade in Zeiten von der KI das voneinander lernen und ich nehme das von dir und du gibst mir das App. Das ist Alltag. Und wir tun in der Schule aber 12 Jahre lang einfach genau das Verkehrte. Wir sagen, nein, wir wollen schauen, was du alleine kannst. Wenn du niemanden kannst fragen kannst, wenn du ganz alleine bist. Hey, das ist nicht das Leben. Wir leben da irgendeine Skiwelt vor, wo einfach nicht existiert. Und darum, sobald man einfach den Paradigmenwechsel macht, sagt er, okay, ab jetzt machen wir Real Life. Du darfst jederzeit jemanden fragen und das Setting anpassen, sodass das auch möglich ist. Dann folgt die Leistung sofort.
Ich mache im Moment Erfahrung, weißt du, dass der Widerstand vor allem eben von älterer Seite manchmal auch kommt. In dieser Klasse jetzt weniger, aber in der letzten Klasse ist es dann grosser so darum gegangen, ja, aber wenn sie ja miteinander zusammen arbeiten und sie selber dürfen wählen, wo sie sitzen oder wo du mit ihnen auch diskutierst, weißt du, wie engagieren sie in der Gruppenarbeit oder schaffst du jetzt da besser allein oder das Zweite, dann ist häufig Kritik oder Unterricht, sei jetzt offen und das ist so nicht strukturiert. Und ich habe mal gefunden, da hat eine ganz hochgradige Struktur drin. Aber von uns ist das wahnsinnig schwierig, zum den irgendwie auch vermitteln, dass das so individuell zum Teil auch ist, wie es dort herkommt. Und was würdest du Lehrpersonen da für Tipps geben?
Mein Tipp ist da, dass es sehr hilft, wenn man da mit den Kindern reflektiert. Jedes Mal nach so einer Sequenz, dass man sagt, so, was hättest du jetzt alleine gemacht? Und was hat dir jetzt, wie hast du profitiert vom anderen? Also ganz konkret. Nicht, dass sie einfach immer zusammenarbeiten, weißt, dass wie automatisch, ohne zu überlegen, was ist mein Beitrag, was profitiere vom anderen. Und dadurch die Reflexion nach so einer Sequenz kommst du dann Argumente über, wo die Eltern überzeugen. Wenn sie ihres Kind hören, sagen, ja, also eben, ich habe die Idee, wir können auch noch das und das machen. Und ich bin aber froh gewesen, ist der David da gewesen, wo einfach gesagt hat, hey, wir gehen so und so vor, weil Struktur ist nicht so meins. Und dann merken sie, hey, Hammer, okay, er weiß, er muss sich Strukturhilfe holen. Oder? Also, sobald Kind das anfängt, auseinander beinle, was ist meins, was ist meine Stärke und was hole ich mir, dann ist die Unterstützung der Eltern da.
Ja, das klingt mega spannend, das klingt auch einleuchtend. Ich glaube einfach, da muss ich mich auch noch ein bisschen trauen, um da mehr. Ja, also man lernt nie aus, du siehst. Ich finde ein anderes spannendes Beispiel, wo du neben dem Coaching etc. immer wieder auch anführst, um eine Leistung wirklich können bei den Kindern und den Jugendlichen rauskitzeln, ist so der Advanced Learner. Den beschreibst du auch in deinem Buch Level Up. Magst du vielleicht noch mal erzählen, was das genau ist?
Ach, das ist ein Lieblings von mir. Danke, dass du das bringst. In der Schule haben wir einfach, weil wir so triggert sind, ständig von Unterrichtsstörungen, reagieren wir ständig auf unerwünschtes Verhalten und dadurch tun wir das unerwünschte Verhalten unbeabsichtigt permanent ins Zentrum. Und das ist natürlich verheerend, weil was es bräuchte, ist, dass das positive Verhalten ins Zentrum gestellt wird, was man möchte. Aber das machen wir nicht, weil für das haben wir keine Zeit. Also haben wir uns überlegt, wie können wir das positive Verhalten wünschenswert machen, ohne dass ich ständig mit Appell muss schaffen. Hey, tun doch das. Und hey, da wäre doch schön wert. Und hey, seb und das. Und das haben wir hergestellt, indem wir miteinander, mit der Schülerschaft, beschrieben haben, was müsste man als Verhalten sehen, damit jemand dürfte selber seinen Lernweg gestalten. Was findet ihr, was müsste jemand können? Das ist ein bisschen längerer Prozess, aber da haben wir all die Kompetenzen aufgeschrieben und dann hat sich dürfen jeden evaluieren oder wo stehe ich in diesen Kompetenzen? Und interessanterweise haben die Schülerinnen und Schüler Angst gehabt vor dem Alleinlernen. Also die wollen nicht scheitern, die sind ja nicht blöd. Die wollen Erfolg. Das heißt, sie haben die Messlatte sehr hoch gestellt. Was müsste ich können, damit ich dürfte alleine lernen? Und die Messlatte haben wir dann gemeinschaftlich evaluieren und haben, wenn jemand gemeint hat, der hat es dann erreicht, das dann eine Gemeinschaft gemacht. Und dann haben die Schülerinnen und Schüler, wo dann Advanced Learner geworden sind, die haben dann dürfen wählen, wie sie den Unterrichtsgegenstand wollen lernen, ob sie wollen in den Unterricht kommen, ob sie da wollen, das aus einem Buch, aus einem Video, egal, wie sie das wollen lernen. Was fix ist, ist der Prüfungstermin, es ist auch der Stoff, sie wissen, was sie müssen können, aber sie dürfen lernen, wie sie wollen. Also zum Beispiel, wenn ein Kind sagt, nein, ich will keine Grammatik büffeln, ich lese lieber ein einfaches französisches Buch, denkst du, na meine Güte, wie kommt das raus? Aber wenn er ja die Kompetenzen erreicht hat, wo eigentlich verlangt worden sind, dann hilft dir das als Lehrperson, zum da den Schritt machen und sagen, okay, dann machst du das. Und der Sog, wo die Einführung gegeben hat, ist unbeschreiblich. Also das erste Mal, wo zwei Schüler im Unterricht gefehlt haben, ja, wo ist jetzt Elena? Sagt, ja, Elena ist Advanced Learner, sie muss nicht mehr kommen, wenn sie nicht will. Ja, nein, aber wirklich. Also, weißt, wir haben ein halbes Jahr davon geredet.
Ja.
Aber erst der Moment, wo der erste Schüler im Unterricht fehlt, der hat so eine magische Wirkung, dass sie merken, hey, die meinen das ernst. Die lassen mich frei lernen. Und vor dem Moment ist der Sog passiert. Das hat jeder wollen. Und wirklich bin ich stolz gewesen. Am Schluss haben wir wirklich 30% von der Klasse, die den Advanced Learner Status erreicht hat. Und was das für Klasse bedeutet hat, wenn zum Beispiel jemand zum Beispiel plötzlich zu spät gekommen ist. Früher hätte ich gesagt, du, David, wir müssen nachher noch mal reden, oder? Wegen dem zu spät gekommen, oder? Nachher haben wir nur noch gesagt, David, du hast doch will Advanced Learner werden. Ja, klar. Advanced Learner, hast du gesehen? Da oben links im Kästchen steht, kommt in jeder Lektion rechtzeitig an. Ja, aber ich bin ja meistens rechtzeitig. Ja, aber da steht in jeder Lektion. Ah, meinen Sie wirklich jeder? Sagt, ja. Ach so. Ah, ja, da kann ich schon schauen. Oder? Es ist ein komplett anderes Gespräch.
Ja, du gibst die Verantwortung wieder zurück, oder?
Genau. Und es ist völlig transparent, was Sie erreichen müssen. Und das Schöne ist, dass die noch nicht so weit sind, oder? Die können dort aufgehen und sagen, die Kompetenzen, vergiss es, das schaffe ich alles nicht. Sozial bin ich nicht so weit, Organisation, ich bin ein Chaot, das schaffe ich nicht. Aber dadurch, dass wir die Respektlosen hatten, und darum musst du sie vorher einführen, oder? Dann, wenn jemand hat respektlos werden zum Beispiel, und dann hat es geheißen, so wie du mit den Leuten umgehst, langt nicht. Dann hat er sich können einen Respektlosen auswählen, wo ihm dann geholfen hat, an dieser Kompetenz im Alltag zu arbeiten. Und darum ist das ein förderorientiertes System. Und da ist plötzlich ein Wille da, wenn das Kind intrinsisch motiviert, plötzlich den Blick überkommt für soziales Lernen, wo er eigentlich nicht präsent gehabt hat, aber schon könnte, wenn ihm das jemand zeigt. Wenn das plötzlich vom Kind kommt, weil er will selbstständig können lernen. Das ist so schön. Also das ist fantastisch. Ich könnte nicht mehr anders.
Ja, ich sehe, also du brennst nicht nur für das, du lebst das auch und hast das auch gelebt. Und ich glaube, Schritt um Schritt, es braucht viel Haltung dahinter, wenn ich raushöre. Es braucht sehr viel Arbeit und Wille, wenn ich raushöre. Es braucht ein gutes Team, das das unterstützt. Und es steht und fällt im ersten Schritt wirklich mit den Erwachsenen, die
So ist
das
es.
initiieren. Ja.
Perfekt zusammengefasst, ja.
Also, eine Frage habe ich noch am Schluss, das ist so ein bisschen meine Abschlussfrage. Wenn jetzt aber die Lehrpersonen dann auf einmal nicht mehr dort sind, wo das System ja dann mitprägt, oder? Dann hast du ja den neuen, den du musst einschaffen, beziehungsweise die müssten sich ja auch in das System einfügen. Und da wissen wir nicht nur vom John Hattie, also der Unterricht fällt und steht mit guten Lehrpersonen. Wie denn die unterrichtet, ist dann nochmal ein anderer, steht noch auf einem anderen Blatt. Aber geht es dann nicht verloren, wenn gewisse Leute wegfallen?
Also, nach 3 Jahren läuft das System von allein. Und wenn dann eine neue Lehrperson gekommen ist, dann haben die Schülerinnen und Schüler gesagt, sie, nein, Sie, Herr Müller, das machen nicht Sie, das machen wir. Wenn ein Konflikt war oder so. Und sie haben die dann mitgenommen. Und jede neue Lehrperson hat bei uns einen Respektlosen zur Seite bekommen im ersten Jahr. Und die haben müssen jede Woche ein Meeting haben mit Respektlosen, zum verstehen, was da abgeht. Hey, das ist im Fall jetzt Anmeldefrist für Advanced Learner und das ist jetzt dein Job als Lehrer. Jetzt musst du jetzt das und das machen, oder? Weil sie wollen das nicht, dass das System kaputt geht. Das ist für sie so wichtig, dass sie die Lehrpersonen so mitnehmen. Also ich kann mich erinnern, als ein neuer Lehrer von Neuseeland gekommen ist und dann, der kommt 10 Minuten nach dem Unterricht zu mir und sagt, du, schön, wie die Schülerinnen haben mir gesagt, ich könnte jetzt raus. Sie brauchen mich nicht. Meinst du, ich darf wirklich das Klassenzimmer verlassen? Oder haben die mich da irgendwie verarscht oder so? Und dann habe ich gesagt, hey, gratuliere. Das ist genau das. Wenn sie dir sagen, sie brauchen dich jetzt nicht, dann hast du Zeit eben für anders. Und sie müssen einfach wissen, wo du bist, damit sie dich holen können. Und dann läuft das ohne dich. Dem ist nur der Kiefer abgefallen. Aber so habe ich immer wieder erlebt, dass die Schülerinnen und Schüler dann das System selber erhalten, weil sie diese Kompetenzen nicht mehr verlieren.
Großartig. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich tue dann dein Buch auch noch in die Shownotes hinein. Ich danke dir vielmals für das Gespräch und den Einblick. Und wäre es Wunder nicht, es hat ganz viele gute Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die ihr zur Verfügung stellt in dem Buch. Danke vielmals für das Gespräch.
Ich danke dir, Reto. Es war sehr angenehm gewesen.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik? Oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist? Dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.